Herzlich willkommen auch von meiner Seite aus. Ich freue mich, dass wir hier heute Morgen wieder zusammen sind. Ich freue mich, dass wir als Christen unterwegs sein dürfen an ganz unterschiedlichen Standorten. Wir wissen, wie verschieden unser Alltag aussieht und überall dort ist Gott dabei. Das ist schön. Und darum geht es. Das Thema heute: vom Erfolg der persönlichen Evangelisation. Und als ich das Thema bekam, wir sind ja in der Predigtreihe, wo die Themen vorgedacht und vorgegeben sind, dachte ich, ein Banker, der über Erfolg predigt, das passt ja irgendwie. Und doch ist das Thema ganz anders. Wie gesagt, wir sind in der Predigtreihe unterwegs in diesem Jahr, wo es darum geht, unseren Glauben zu stärken, wo es darum geht, unser Fundament neu zu klären, dass wir wissen, auf welcher Basis wir stehen. Und die Idee dahinter ist, dass jeder von uns so einen stabilen Stand hat, dass er wirklich ganz unabhängig eine starke, wachsende Jesus-Beziehung hat. Unabhängig meint, dass du so mit Gott verbunden bist, dass sein Wort, die Bibel, dir Zugang verschafft, dass du weißt, wie du mit ihm verbunden sein kannst, wie du seine Nähe erlebst. Und dass die Gemeinde dir Impulse gibt, aber du nicht abhängig davon bist, dass es andere Menschen gibt, die dich unterweisen. So, das ist die Idee, dass du mündig Christ bist. Ganz ehrlich, die Christenheit in der westlichen Welt, ganz besonders in Deutschland, die enttäuscht mich ziemlich. Wir Baptisten sind 80.000 in Deutschland seit Jahrzehnten. Das ist Nullwachstum. Da tut sich nichts. Das ist traurig. Die Christen in Deutschland, die großen Kirchen, ganz ehrlich, das meiste, was ich sehe, ist ohne geistlichen Hunger. Da fehlt Perspektive. Und ich habe das Gefühl, die westliche Welt ist einfach viel zu satt. Die hat völlig aus den Augen verloren, worum es geht, wer Jesus ist, was Glauben bedeutet. Bestenfalls erkenne ich, dass da bewahrt wird, dass man versucht, Tradition aufrechtzuerhalten. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass eine Angst mitschwingt. Und Angst wovor eigentlich? Ja? Manche vielleicht, dass sie es ganz verlieren. Manche vielleicht, dass man belächelt wird über seinen Glauben. Und so verraten wir nach und nach das, was Jesus in diese Welt gebracht hat. Der Zeitgeist kriegt Raum. Gleichmacherei, Genderismus, wir glauben alle an einen Gott. Ja? Das ist völliger Blödsinn. Das ist der völlig falsche Kurs. Und deshalb ist es so wertvoll, darüber nachzudenken, was heißt denn das Erfolg der persönlichen Evangelisation? Ich glaube, dass es bei dem Thema wirklich darum geht, zurück zur Basis zu finden. Insofern wollen wir miteinander anschauen, was das bedeutet, persönlich erfolgreich evangelisieren. Um eins vorwegzunehmen, gibt diesen Begriff des Spoilerns, also ein Ende vorwegnehmen, lese ich uns Matthäus 11, Vers 28 bis 30. Kommt zu mir, alle, die euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele, denn das Joch, das ich auferlege, drückt nicht und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Also wer der Ansicht ist, dass persönliche Evangelisation mühsam und schwer und anstrengend und gegen Widerstand und also etwas ganz Beladenes ist, der kriegt hier von Jesus einen ganz anderen Hinweis. Jesus sagt, das soll leicht sein, das soll intuitiv sein, das soll aus dir herauskommen, weil es da ist. Also alle die, die jetzt denken, hier kommt was Schweißtreibendes, hier kommt was, was mich richtig an die Grenzen meiner Kraft bringt, nein, darum wird es nicht gehen. Jedenfalls nicht in dieser Predigt. Unser Bibeltext, Günther hat es angekündigt, der steht in Markus 4, die Verse 3 bis 20. Das ist Das Gleichnis von der Saat, die auf vielerlei Boden fällt, oder bekannt als das Gleichnis vom Sämann. Ich lese den Text. Hört zu, ein Bauer ging aufs Feld, um zu säen. Beim Ausstreuen der Saat fiel einiges auf den Weg, da kamen die Vögel und pickten es auf. Einiges fiel auf felsigen Boden, der nur von einer dünnen Erdschicht bedeckt war. Weil die Saat dort so wenig Erde hatte, ging sie rasch auf. Als dann aber die Sonne höher stieg, wurden die jungen Pflanzen versenkt und weil sie keine kräftigen Wurzeln hatten, verdorrten sie. Einiges fiel ins Dorngestrüpp und die Dornensträucher überwucherten und erstickten die Saat, sodass sie keine Frucht brachte. Und einiges fiel auf guten Boden. Es ging auf, wuchs und brachte Frucht, 30-fach oder 60-fach oder sogar 100-fach. Jesus schloss mit den Worten, wer Ohren hat und hört, der höre. Als die 12 und die anderen, die zum Jüngerkreis gehörten, mit Jesus allein waren, fragten sie nach der Bedeutung seiner Gleichnisse. Da sagte er zu ihnen, euch ist es von Gott gegeben, das Geheimnis seines Reiches zu verstehen. Den Außenstehenden aber wird alles nur in Gleichnissen verkündet. Denn mögen sie auch sehen, sie sollen nicht erkennen, und mögen sie auch hören, sie sollen nichts verstehen, damit sie nicht etwa umkehren und ihnen vergeben wird. Dann fuhr er fort, dieses Gleichnis versteht ihr nicht? Wie wollt ihr dann überhaupt Gleichnisse verstehen? Der Bauer sät das Wort, bei einigen Menschen ist es wie mit der Saat, die auf den Weg fällt. Das Wort wird gesät, doch sobald sie es gehört haben, kommt der Satan und nimmt das Wort wieder weg, das in sie hineingesät worden ist. Bei anderen ist es wie mit der Saat, die auf felsigen Boden fällt. Wenn sie das Wort hören, nehmen sie es sofort mit Freuden auf, aber sie sind unbeständige Menschen, Pflanzen ohne Wurzeln. Sobald sie wegen des Wortes in Bedrängnis geraten oder sogar verfolgt werden, wenden sie sich wieder davon ab. Wieder bei anderen ist es wie mit der Saat, die ins Dorngestrüpp fällt. Sie hören das Wort, doch dann gewinnen die Sorgen dieser Welt, die Verlockungen des Reichtums und andere Begierden Raum und ersticken das Wort. Und es bleibt ohne Frucht. Bei anderen schließlich ist es wie mit der Saat, die auf guten Boden fällt. Sie hören das Wort, nehmen es auf und bringen Frucht. 30-fach, 60-fach und 100-fach. Soweit der Text. Ja, der Text hilft zunächst noch nicht wirklich weiter, ja. Wenn es heißt, sie bringen Frucht, 30-fach, 60-fach, 100-fach, ist nicht gesagt, wie und was. Also wollen wir mal schauen, worum geht's denn hier? Was wird hier gesät und wer tut das? Was wird gesät? Das Wort. Das hört sich zunächst einfach an. Aber was ist das Wort? Viele werden sagen, das ist das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus Christus, der in diese Welt gekommen ist, um quasi alles auf den Kopf zu stellen, den Weg zum Vater im Himmel zu öffnen, Vergebung zu schenken, Sünden zu vergeben und Schuld von uns zu nehmen. Das ist richtig. Aber ist das tatsächlich, worum es hier geht? Ich denke, dass das zu kurz greift, dass es nicht den Kern der Botschaft trifft. Deshalb möchte ich uns einen Text aus dem Johannesevangelium zeigen, der meines Erachtens zum besseren Verständnis hilft. In Johannes 1, Vers 14, da heißt es, er, das ist Jesus, er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. Jesus kam also in diese Welt als Mensch in Fleisch und Blut. Und Jesus ist das Wort. Jesus muss gesät werden. Das ist meine Überzeugung. Ich komme da gleich nochmal mit ein paar mehr Details drauf zurück. Nun zur Frage, wer ist der Sämann? Zunächst, als Jesus in diese Welt kam, war er das. Er, der als Mensch unterwegs war und Wunder getan hat und vom Reich Gottes erzählt hat, gepredigt hat wie keiner zuvor und die Herzen erreicht hat. Und als er in den Himmel aufgefahren ist, die Erde wieder verlassen hat, da ging dieser Auftrag, den Jesus begonnen hat, an uns, an die Christen über. Wir sind Leib Christi. Wir sind diejenigen, die Jesus in dieser Welt vertreten. Und das habt ihr wahrscheinlich auch erwartet beim Lesen des Textes. Ja? Ihr habt schon gedacht, dass das was mit euch zu tun hat. Ja? Also das ist jetzt nicht so überraschend. Aber vielleicht schauen wir uns noch mal an, worum es genauer geht. Zunächst noch mal der biblische Beleg dazu, dass wir gemeint sind. 1. Korinther 12, die Verse 13 und 27. Denn wir alle, ob Juden oder Nichtjuden, Sklaven oder Freie, sind mit demselben Geist getauft worden und haben von derselben Quelle, dem Geist Gottes, zu trinken bekommen. Und dadurch sind wir alle zu einem Leib geworden. Vers 27. Denn ihr seid der Leib Christi und jeder einzelne von euch ist ein Teil dieses Leibes. Also das zeigt, die Christenheit ist der Leib, der mit dem Geist erfüllt ist, von dem Jesus das Haupt ist und der quasi die Fortsetzung ist vom Jesu Wirken. Und Jesus sagt, ihr werdet viel Größeres tun als ich und jetzt wird das auch verständlich, wenn da Milliarden von Menschen unterwegs sind und so viel sind es, über die Zeit auf jeden Fall. Und ich glaube, dass es auch immer mehr werden und es ist so. Leider nicht in der westlichen Welt, aber daran ändern wir ja gerade was. Ne? Deshalb sind wir ja hier. Das heißt, das ist schon mal klar, wir sind gemeint und das Wie wollen wir uns angucken. Noch eine Ergänzung, die mir wichtig ist, Jesus hat dieses bekannte Gebet gesprochen, das hohepriesterliche Gebet aus Johannes 17, da ist es aufgeschrieben. Und da möchte ich noch mal ein paar Verse daraus zitieren. So wie du mich in die Welt gesandt hast, betet Jesus, habe ich auch sie in die Welt gesandt. Ich bete darum, dass sie alle eins sind, sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich nun auch ihnen gegeben, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. So sollen sie zur völligen Einheit gelangen, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und dass sie von dir geliebt sind, wie ich von dir geliebt bin. Dieser letzte Vers für mich ist so ein Schlüsselvers. Damit die Welt erkennt, damit du mich gesandt hast und dass sie von dir geliebt sind, wie ich von dir geliebt bin. Wenn wir an Evangelisation denken, dann denken wir oft, mit Worten zu überzeugen. Dann denken wir, das Wort Gottes ist doch klar, das muss man doch verstehen. Wie kann man das denn nicht verstehen? Und wir erklären und wir erklären und sind dabei sehr kreativ. Hier steht aber, nicht damit die Welt versteht oder begreift, sondern erkennt. Und habt ihr schon mal Liebe? Denn sie sollen ja erkennen, dass sie geliebt sind. Habt ihr schon mal Liebe erklärt? Also, wie das funktioniert? Und jemand überzeugt, dass er geliebt ist durch Worte, ja? Also, nun versteh endlich, dass ich dich liebe, ja? Versteh das doch endlich. Musst du doch sehen. Das wird nicht überzeugen. Niemals werden Worte für eine Liebesbekundung überzeugen. Sie unterstützen das. Aber was überzeugt, ist die Handlung. Was überzeugt, ist, dass verstanden wird, dass ich es ehrlich meine. Und dass meine Körpersprache, dass meine Zuwendung, meine Hinwendung, meine Investition in die Beziehung. Und das hat nichts mit gesprochenen Worten zu tun. Und das ist für mich so hochwichtig. Wir haben also jetzt erkannt, Sämann hat mit uns zu tun und Same ist das Wort. Aber das gesprochene Wort, sage ich, ist allenfalls zur Unterstützung gut. Das Entscheidende ist, dass Jesus erkannt wird durch unsere Liebe. Das heißt, dieser Weg, den wir gehen sollen, ist kein intellektueller. Da geht es nicht darum, die Welt zu lehren, sondern der Welt etwas zu zeigen, etwas, was wir erlebt haben. Wir sind aufgerufen, Zeugen zu sein. Was macht ein Zeuge? Der erklärt nicht, der muss nicht überzeugen. Das Einzige, was der Zeuge tut, ist zu erklären, was er erlebt hat. Ja? Darum geht es, um Erfahrung. Wenn wir als Christen evangelisieren, dann teilen wir Erfahrung. Dann teilen wir, was wir erlebt haben. Das ist es. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt überstrapaziere und die Theologen unter uns, die werden mich vielleicht eines Besseren belehren, aber ich finde es interessant von der deutschen Sprachlichkeit. Dieses Wort erkennen wird ja in der Bibel noch in einem anderen Zusammenhang gebraucht, nämlich die intimste Vereinigung von Mann und Frau wird erkennen genannt. Das heißt, für mich ist dieses Erkennen auch damit verbunden, dass es um eine zutiefst intime Beziehung zu Gott geht. Gott wünscht sich so eine Nähe, die intensiver ist als das, was Mann und Frau miteinander erleben, als das, was wir Menschen untereinander erleben können. Gott wünscht sich, dass wir ihn erkennen. Er erkennt dich. Er sieht dich, er liebt dich. Er sehnt sich danach, dass du diese Liebe erwiderst. Und er sehnt sich nicht danach, dass du irgendwas verstehst und ihm Recht gibst. Recht hat er sowieso, das braucht er nicht von dir. Aber deine Liebe, danach sehnt er sich, das wünscht er sich. Worum geht es also? Es geht um das, was in Galater 2, Vers 20 so auf den Punkt gebracht wird. Nicht mehr ich bin es, der lebt, nein, Christus lebt in mir. Das ist das, was unsere Evangelisation treibt, meine Jesus-Beziehung. Wenn mein Leben so von Jesus geprägt ist, dass das, was ich denke und fühle und tue und auch sage, von Jesus geprägt ist, dann bin ich in der Evangelisation des Seemanns unterwegs. Und wenn das geschieht, dass Jesus mein Leben bestimmt und prägt und durchdringt, dann gibt es zwei ganz bedeutende Wirkungen. Zum einen wirst du eins mit Jesus. Und das ist was ganz Wunderbares. Du wirst erfüllt sein von einer Liebe und Freude und von einem Frieden und einem Getragensein, dass du immer unabhängiger wirst von Umständen. Gesundheit ist nicht das Wichtigste. Jesus ist das Wichtigste. Das wirst du merken, wenn du Jesus in deinem Herzen hast, weil plötzlich Gesundheit nicht mehr das höchste Gut ist. Auch der materielle Wohlstand ist nicht das höchste Gut. Auch die Anerkennung ist es nicht. Guck dir an, Christen in Unterdrückung. Ich sage mal, für mich ist das Beispiel Berichte von Christen aus dem KZ. Berichte, lest mal Open Doors von Christen in Gefangenschaft. Da wird ganz viel davon berichtet, wie glücklich und erfüllt die sind. Die Umstände sind miserabel. Ja, die sind grausam, katastrophal menschlich. Und doch erleben sie die Größe und die tiefe Liebesbeziehung zu Gott. Und das ist ein Zeugnis, was begeistert. Das ist ein Zeugnis, was trägt. Und wenn ihr meine letzten Predigten erinnert, dann wisst ihr, was jetzt kommt. Muss natürlich Galater 5, Vers 22 und 23 noch drankommen, weil da beschrieben wird, was die Liebe Jesu in dir bewirkt. Da wird nämlich die Frucht des Geistes beschrieben. Und da heißt es, die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, in Freude, in Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Könnt ihr euch vorstellen, so zu sein, dass das euer Leben beschreibt? Wenn ihr so seid, wenn ihr so wirkt, könnt ihr euch vorstellen, wie attraktiv das ist für andere, die euch begegnen? Die sagen, wow, so möchte ich auch sein. Wie kommt das? Wo nimmt er das her? Wo nimmt sie das her? Ja. Das ist das Zeugnis. Und wenn du in dieser Art und Weise lebst und dein Umfeld dich wahrnimmt, dann wirst du wie der Sämann sehen, unter Dornen auf dem Weg, auf guten Boden und mal auch auf felsigen. Das ist egal, weil du wirst die ganze Zeit säen, egal wo du bist und auf wen du triffst. Und wenn wir uns Pflanzen angucken, dann kannst du säen und du kannst dich bemühen, das Umfeld zu schaffen, dass da was wächst. Aber am Schluss ist doch entscheidend, dass es genug regnet und genug Sonne scheint. Ist das in unserer Hand? Ist es nicht. Gott sagt, das, was wird, ist mein Ding. Dein Ding ist du mit mir. Den Rest mache ich. Wir sind nicht verantwortlich dafür, dass sich jemand bekehrt oder nicht. Wir sind dafür verantwortlich, dass unsere Jesus-Beziehung sich zum bestmöglichen Maß entwickelt, dass wir dicht und eng mit Jesus verbunden sind. Und dann werden wir, alles andere wird sich daraus ergeben. Wir werden erkennen, was dran ist. Wir werden erkennen, wann ist eine hilfreiche Hand dran. Wir werden erkennen, wann ist ein gutes Wort dran und wann ist meine Erklärung vielleicht auch dran. Aber wir werden nicht mehr hektisch unterwegs sein und denken, ich muss. Das werden wir nicht. Genau. Das Gute ist, diese Saat, um die es geht, Jesus oder die Liebe, ja, 1. Korinther 13 erinnert daran, dass Jesus die Liebe ist, müsst ihr mal lesen, ist unendlich verfügbar. Es gibt nicht zu wenig Saat. Es ist unendlich da. Und das kostet auch nicht viel. Ja, es geht nicht darum, dass ihr alle auf dem Marktplatz steht. Ja, das ist für manche dran. Aber das ist nicht unser Job, dass wir alle auf dem Marktplatz stehen. Dein Job ist deine Jesus-Beziehung. Das ist einzig dein Job. Und alles andere wird sich, wie gesagt, aufgrund deiner Umstände, deiner Gaben und Begabungen ergeben. Noch ein Wort. Unsere Beziehung untereinander. Gemeinde ist mehr als ein Verein, ist mehr als ein Ort, wo Menschen zusammenkommen. Jesus sagt, Johannes 13, Vers 35, an eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Das heißt, unsere Liebe zu Jesus sollte als erstes auch dazu führen, dass wir untereinander liebevoll sind. Das heißt, wie wir miteinander umgehen, ist hochgradig wichtig, weil das ein Zeugnis ist. Und das heißt nicht, dass wir immer einer Meinung sein müssen. Aber wie sage ich es dem anderen? Unser Job ist wertschätzend, auferbauend. Ja, es soll alles zur Auferbauung dienen. Und wenn ich glaube, ich habe erkannt, dass ein anderer Weg als die anderen ihn erkannt haben oder der oder die andere, dann darf ich darüber reden. Aber mit welchem Recht muss ich es durchsetzen? Ja, wenn wir anfangen, hier mit politischer Gewalt zu operieren, dann verlassen wir garantiert die Frucht des Geistes. Und das ist immer so für mich die Orientierung. Bleibe ich darin unterwegs oder verlasse ich das? Geht es um Carstens Willen oder geht es um Gottes Willen? Und wenn der Wille Gottes geschieht, dann werde ich immer in dieser Frucht bleiben. Und Aufgeregtheit, aggressives Verhalten, Besserwisserei passt nicht in die Frucht. Da steht was von Freundlichkeit und Frieden und Geduld, von Güte, Rücksichtnahme, Selbstbeherrschung. Das ist was anderes. Und deshalb, diese Frucht ist es. Daran wird Jesus erkannt werden. Und unser Miteinander beschreibt das. Warum ist das alles so wichtig? Ich habe es schon gesagt, weil es um eine Liebesbeziehung geht. Und das hat was mit Erfahren und Erleben zu tun. Wenn eine Ehe über Jahrzehnte gut funktioniert, dann kann es sein, dass die gut organisiert ist, dass sie sich gute Regeln geschaffen haben. Aber das ist keine Liebesbeziehung. Da funktioniert etwas organisatorisch. Eine Liebesbeziehung wird immer wieder überrascht. Da geschieht immer wieder Neues. Weil Liebe lebt, ist lebendig und fordert mich auch, ja, weil da immer wieder Neues kommt. Und von daher ist Liebe etwas, was einfach erlebt werden muss. Und wenn wir da schauen, wie Jesus das gemacht hat, der war in so enger Verbindung mit dem Vater, ja, dass er selbst sagt, ich bin so eng mit dem Vater verbunden, dass ich eigentlich nur noch tue, was den Vater tun sehe. Ich bin so dicht dran, dass er mir genau zeigt, Schritt für Schritt. Ich gehe davon aus, dass den meisten von uns das bisher noch nicht so gut gelingt. Und ich gehe sogar davon aus, dass es uns nie so gut gelingen wird wie ihm. Aber er zeigt uns eine ganze Menge. Und wenn wir ein Stückchen davon sehen, wir werden begeistert sein. Und wenn wir einander helfen, in diese Jesus-Intimität hineinzukommen, dann werden wir miteinander begeistert sein und werden einander Zeugnis geben über große Dinge, die passieren. Wunder. Jesus war ja nun der Erste, der dieses neue Thema in die Welt gebracht hat. Und Jesus sagt, dass wir an der Liebe erkannt werden sollen. Und ich habe mich gefragt, Jesus hat ein großes Publikum gewinnen können, ja, und das ohne Medien, ohne große Plakate, die Leute kamen. Und natürlich hat Jesus die Menschen geliebt. Aber Jesus hatte begrenzte Zeit, der brauchte einen Beschleuniger. Und Wunder sind dieser Beschleuniger. Wenn wir Wunder tun, dann zeigen wir damit, dass Gott groß ist. Das macht die Leute neugierig. Ja, in Gebieten, wo Gemeinde gebaut wird, ich weiß von einem Missionar, der ist in östlichen Ländern unterwegs und der hat einen apostolischen Dienst und gründet Gemeinden. Der geht ins Dorf und auf den Dorfplatz und dann guckt er, wo ist jemand krank. Dann geht er dahin und betet für den und die werden gesund. Da kommt alles herbei und die fragen dann, was ist hier los, was passiert hier? Und dann erklärt er das und in welchem Namen er das tut. Oh, das ist ja spannend. Und dann hat er mir erzählt, dann kommen die Leute und sagen, ja, ich habe da noch eine Tante, die ist auch krank, können wir da mal hingehen? Und dann schlurfen die alle mit und dann kommt der Dorfälteste, ein Moslem, der sich das anguckt, ein bisschen skeptisch. Und dann geht er zu der Tante und die wird gesund. Und dann ziehen sie in die Nachbarschaft. Und der Dorfälteste, inzwischen sehr skeptisch, sagt, kann ich das auch? Sagt er, klar. Und der Älteste betet im Namen Jesu. Und die nächste Person wird wieder gesund. Und es entsteht Gemeinde und es bekehren sich viele und er gründet Gemeinde und geht dann immer wieder mit seinem Team hin, um zu sehen, dass die sich gut entwickeln, Verbindungen schafft. Und will sagen, auch heute noch werden Wunder als dieser Shortcut genutzt. Das ist eine Abkürzung. Der normale Weg ist die Liebe. Und das ist, was, ich sag mal, in über 90%, wahrscheinlich irgendwas so 98, 99%, geht's über die Liebe. Es gibt auch mal Wunder. Aber die Wunder sind nicht das, um was es geht, weil am Schluss ist es die Beziehung zu deinem Herzen, zu dir persönlich, um die es geht. Die Wunder sind ein on top vielleicht. Aber mich hat das fasziniert, das so zu verstehen, dass diese Wunder einfach ein besonderer Weg sind, wenn man mal eine Abkürzung nehmen möchte oder kann. Genau. Ich habe es ein paar Mal gesagt, der Schlüssel ist die Beziehung zu Gott und wie wir da rein investieren. Wieder ein sehr persönliches Anliegen. Wie mache ich das? Wie geht das für mich persönlich? Ich möchte an der Stelle nochmal an unsere Gemeindevision erinnern. Da sagen wir auch, dass wir in Freude und Leidenschaft Reich Gottes bauen wollen. Und das ist definitiv erforderlich, dass wir mit Leidenschaft und Freude dabei sind. Und in der Vision heißt es dann weiter, dass wir nach innen und außen wachsen. Und dieses Wachstum nach innen ist deine Beziehung zu Jesus. Da ist Wachstum nötig. Und das Wachstum nach außen wird sich daraus ergeben. Ja, wenn deine Jesus-Beziehung wächst und du deine Gaben erkennst und nutzt, dann wird es das Wachstum auch nach außen geben. Aber nicht, weil wir es machen, sondern weil es geschieht durch die Kraft Gottes. Zurück zu unserer Eingangsfrage. Wie sieht unser persönlicher geistlicher Erfolg aus? Ich hoffe, Es ist klar geworden, dass geistlicher Erfolg nichts ist, was wir machen, wo wir uns anstrengen, damit es passiert, sondern geistlicher Erfolg hat etwas mit deiner persönlichen Heiligung zu tun, hat etwas damit zu tun, mit deiner Liebe zu Jesus und mit deiner Liebe zu seinen Menschen. Und wenn Jesus sagt, an der Liebe untereinander sollte erkannt werden, geht er ja noch viel weiter. Er sagt, wir sollen auch die Feinde lieben. Also es hört ja nicht da auf. Die Liebe ist für alle. Ja, wir sollen wirklich damit verschwenderisch sein. Und bekehren können wir niemand. Das ist so, wie wenn wir an der Pflanze zupfen wollten, damit es schneller geht. Das ist in Gottes Hand. Das ist nicht in deiner und meiner Hand. Insofern nochmal hier eine Zusammenfassung im Schnelldurchlauf. Erstens, wir sind Jesu Stellvertreter, Botschafter an Christi Stadt in dieser Welt, die seinen Namen groß machen sollen. Er ist das Wort, was gesät wird. Zweitens, das Evangelium soll in die Welt getragen werden und das Evangelium ist Jesus Christus. Ja, das ist so eng mit ihm verbunden, dass es getragen wird von der Liebe zu ihm in uns. Und als drittes, das ist genau unser Auftrag, das sichtbare Zeugnis unserer Liebe zu ihm. Und ich wünsche uns das, dass wir das so spüren können, diese Fröhlichkeit in unserem Herzen, diese Liebe und dieser Frieden, der uns ruhig macht. Und das darf für jeden von euch auf seine ganz persönliche Art geschehen. Es soll nur immer dazu dienen, dass am Schluss diese Frucht des Geistes in dir wächst. Ja? Die Art, das musst du sehen, was zu dir passt. Und du musst nicht Apostel, Lehrer oder Evangelist sein, um Sämann zu sein. Das sind besondere Ausprägungen. Jeder ist gefordert, in seiner Liebesbeziehung zu wachsen und diese Beziehung zu zeigen. Und dann kommt, dass wir einander als Leib ergänzen, jeder in seiner Funktion. So sei einfach du selbst als Christ mit deinen Gaben und Begabungen hingegeben und begeistert. Amen.